7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
Ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von 7 Tage Märkte. Damit Sie sich nicht wundern, sage ich es gleich am Anfang. Heute heißt sie an dieser Stelle nicht Franz Kombui willkommen und auch nicht Christiane Lang, denn die beiden Kollegen sind in ihrem wohlverdienten Urlaub und ich darf sie vertreten. Mein Name ist Detlef Echtner, ich bin Chefredakteur der Börsenzeitung und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch diesen Podcast zu führen. Heute ist Freitag, der 13. August. Ja, klar, am Finanzplatz herrscht im Moment sommerliche Ruhe, zumal sich die Quartalssaison langsam dem Ende zuneigt. Und trotzdem stehen auch in der nächsten Woche noch eine ganze Reihe von Berichtsvorlagen und Ereignissen an. Und auf die wichtigsten davon wollen wir Sie nun in der nächsten Viertelstunde aufmerksam machen. So zieht beispielsweise die Chemieindustrie am Mittwoch Halbjahresbilanz. Außerdem berichten mit Grand City Properties und Hella in der neuen Woche 2 MDAX-Unternehmen. Und mit Global Fashion Group und Zooplus gibt es 2 weitere Firmen der dritten Börsenliga, die ebenfalls berichten, also Unternehmen des SDAX. Dabei geht es längst nicht nur um die Bilanzkennziffern. Bei Hella zum Beispiel interessieren sich die Anleger natürlich auch dafür, wer in Zukunft Mehrheitseigner sein wird. Starten möchten wir mit einer Bank, der Hamburg Commercial Bank. Vielen noch vertrauter mit ihrem alten Namen, der HSH Nordbank. Am Donnerstag legt die HCOB Zahlen vor und auch in diesem Fall interessiert sich das Publikum nicht so sehr für die Zahlen vor und nach dem Komma, sondern dafür, wie die Bank und wie die Führung der Bank die Fortschritte auf dem Weg der Privatisierung einschätzt, der ja so ganz langsam auf die Zielgeraden einbiegt. Warum also diese Halbjahresbilanz dieses Mal besonders spannend ist, das möchte ich gleich mit unserem Hamburger Korrespondenten besprechen, mit Carsten Stevens. Hallo Carsten.
Hallo Detlef.
Carsten, warum ist das denn spannend, wenn die HCOB am Donnerstag Zahlen meldet?
Ja, die Hamburg Commercial Bank ist keine ganz gewöhnliche Bank. Sie ist ja hervorgegangen aus dem Verkauf der Privatisierung der HSH Nordbank, also der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und die Bank steht jetzt nach einer 3-jährigen Transformation vor einem Übergang aus dem Sicherungssystem der Sparkassenfinanzgruppe in das Einlagensicherungssystem der privaten Banken. Und dafür müssen Voraussetzungen erfüllt werden. Und diese Halbjahresergebnisse, die nun anstehen, die werden vermutlich die Basis sein, um über diese Mitgliedschaft nachher zu entscheiden.
Ja, und was sind das für Voraussetzungen, die die HCOB erfüllen muss, um in das Sicherungssystem der Privaten einzutreten?
Also es gibt gewisse Parameter wie Aktiva-Qualität, die Kapitalisierung und die Rentabilität. Da gibt es bestimmte Vorgaben, die nicht veröffentlicht worden sind, aber die Bank HCOB zeigt sich seit geraumer Zeit sehr zuversichtlich, diese Bedingungen zu erfüllen.
Na gut, was die HCOB denkt, das ist das eine, aber was würden denn Beobachter sagen? Wie gut, wie schlecht stehen denn die Chancen?
Ja, es hat in jüngster Zeit einige Hinweise gegeben, dass die HCOB wohl recht haben könnte mit ihrer Zuversicht. So hat etwa die Ratingagentur Moody's im Juli die Bonitätsnoten für das Emittenten- und Finanzkraft-Rating der HCOB um eine Stufe heraufgesetzt und das begründet mit Fortschritten eben bei der Umsetzung des mehrjährigen Transformationsplans, mit der Bilanzstärkung und der Verbesserung der Kapitalisierung.
Okay, also Moody's ist optimistisch. Gibt es denn auch irgendwelche Hinweise von den Aufsehern?
Ja, Ende Juli wurden ja die Ergebnisse des jüngsten Bankenstresstests der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. Dem hat die HCOB auch teilgenommen und die EZB hat der Bank bescheinigt, bei der Kernkapitalquote und bei der Verschuldungsquote über dem Durchschnitt der teilnehmenden Banken in Europa, das waren etwa 50, zu liegen.
Naja, das hört sich ja alles ganz positiv an, aber jetzt probiere ich das im Kopf zusammenzubringen mit dem Bild, das ich habe von der alten HSH Nordbank, also einer Bank, die angeschlagen gewesen ist, die die öffentliche Hand um Unterstützung bitten musste. Was hat denn die heutige HCOB mit dieser alten HSH Nordbank noch zu tun?
Eigentlich so gut wie nichts. Bank ist ja jetzt inzwischen auch durch eine mehrjährige Transformation gelaufen, durch eine Neuausrichtung, durch eine Restrukturierung. Die Bilanzsumme, die sie 2008 hatte, von mehr als 200 Milliarden Euro, die ist inzwischen zusammengeschrumpft auf etwa 33 Milliarden Euro. Die Beschäftigungszahl, die noch vor 4 Jahren bei ungefähr 2000 lag, die schrumpft jetzt in Richtung 700. Die Bank ist inzwischen kleiner als die größte Sparkasse in Deutschland, die Hamburger Sparkasse.
Also wir haben es jetzt mit einer kleineren Bank zu tun, okay. Deswegen die Schlussfrage, was macht denn die HCOB eigentlich noch?
Also die Bank sieht ihre Zukunft als Spezialfinanzierer, vor allen Dingen im Unternehmenskreditgeschäft. Wichtige Geschäftsfelder sind das gewerbliche Immobilienkreditgeschäft. Das ist auch das größte Einzelportfolio der Bank. Sie betreibt Projektfinanzierung in Bereichen Infrastruktur und Energie und vergibt auch klassische Unternehmenskredite überwiegend an kleine und mittlere Unternehmen. Im Bereich Schiffsfinanzierung ist die HCOB auch noch aktiv, allerdings auch nur da in begrenztem Umfang und mit Adressen mit sehr guter Bonität.
Na, dann hoffen wir mal, dass das diesmal stimmt und gut geht mit dieser Bonität. Carsten, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte.
Kommen wir nun zu dem, was jenseits von HCOB in der nächsten Woche bedeutsam ist, und fangen wir logischerweise montags an mit dem Wohnungskonzern Grand City Properties. Der Markt der Eigenheime, der Eigentumswohnungen, der Mehrfamilienhäuser ist von einem rasanten Anstieg der Preise geprägt. Es ist gerade mal wenige Tage her, da berichtete der Verband der Pfandbriefbanken über einen Rekordpreisanstieg von mehr als 10% binnen eines Jahres. Das ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Die Investoren werden sicher interessiert daran sein, wie sich dieser außergewöhnliche Markttrend in das Zahlenwerk von Grand City Properties übersetzt. Das erste Quartal war ja noch von rückläufigen Mieteinnahmen infolge von Immobilienverkäufen und von einem stabilen operativen Gewinn geprägt. Die Anleger werden sich zudem jetzt Antworten auf die Frage erhoffen, wie das Management zu möglichen Größenvorteilen und Skaleneffekten durch eine Fusion steht. Zumal sich ja gerade die beiden Dickschiffe der Branche, Vonovia und Deutsche Wohnen, zusammenschließen. Und wenn schon die beiden größten börsennotierten Wohnungskonzerne Deutschlands meinen, eine Fusion zu benötigen, um besser für die notwendigen Investitionen in die energetische Sanierung des Bestands, in den Neubau sowie für die absehbaren Verschärfungen des Mietrechts gerüstet zu sein, dann stellt sich ja erst recht die Frage der Perspektiven mittelgroßer Unternehmen. Und dazu zählt Grand City Properties. Corona hat bekanntermaßen eine ganze Reihe von Trends verstärkt. Die Pandemie hat etwa der Digitalisierung einen Schub verliehen oder auch dem Homeoffice zum Durchbruch verholfen. Aber es gibt auch ganz, ganz andere mittelbare Auswirkungen der Pandemie. Und eine davon hat ganz entscheidenden Einfluss auf das Geschäft des SDAX-Unternehmens Zooplus. Im vergangenen Jahr nämlich ist die Anschaffung von Haustieren in ganz Europa sprunghaft gestiegen. Ein Trend, der dem nach eigenen Angaben umsatzstärksten Online-Händler von Tierfutter und Zubehör in Europa natürlich in die Karten spielt. Vorstandschef Cornelius Patt verweist aber nicht allein auf die wachsende Heimtierpopulation, sondern auch auf das, was er Premiumisierung und Humanisierung von Haustieren nennt. In anderen Worten, Bello und Simba werden von ihren Haltern immer mehr verwöhnt. Zooplus hat jetzt sportliche Ziele in einem dynamisch wachsenden Markt. Denn das Stück vom Kuchen der Heimtierbedarfumsätze, das sich Zooplus sichern möchte, soll bis Ende des Jahrzehnts auf 11-13% wachsen. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres legte der Umsatz um ein Sechstel auf 500 Millionen zu. Das Ergebnis verdreifachte sich auf 24 Millionen Euro. Am Dienstag öffnet das Unternehmen die Bücher und gewährt Einblick in das Geschäft im zweiten Quartal. Die Chemie spürt mittlerweile wieder deutlichen Rückenwind. Ihr Branchenverband VCI zieht am Mittwoch Halbjahresbilanz. Und die dürfte erfreulich ausfallen. Die Preise im Geschäft mit Kunststoffen, mit Farben, mit Fasern und Additiven ziehen an. Die Mengen legen kräftig zu. Das Geschäft belebt sich sogar zügiger, als es die Anbieter vorausgesagt haben. Und entsprechend haben viele Unternehmen zuletzt Prognosen angehoben. Übrigens auch der VCI selbst. Für das laufende Jahr rechnet der Branchenverband nun mit einem Umsatzplus von 8% auf dann mehr als 200 Milliarden Euro. Die Dynamik der Entwicklung ist übrigens nicht nur in ausgewählten Segmenten zu beobachten, sondern quasi quer durch die Chemie. BASF, Covestro und Co. gehen deshalb mit durchaus hohen Erwartungen in die zweite Jahreshälfte. Vorneweg ein Disclaimer. Es ist gut möglich, dass das, was ich Ihnen nun zum Automobilzulieferer Heller sage, bereits überholt ist, wenn Sie diesen Podcast hören. Denn das Unternehmen befindet sich mitten in einem Bieterrennen und gleich mehreren Adressen wird nachgesagt, sich für eine Übernahme der 60% Mehrheit zu interessieren, die aktuell noch bei den Familien Hück und Röpke liegt. Bis in die finale Runde sollen es die französischen Autozulieferer Faurecia und Plastic Omnium sowie die deutsche Mahle geschafft haben. Doch dem Bieterkreis gehören dem Vernehmen nach auch Finanzinvestoren an. Spekulationen über den Preis bewegen sich in der Größenordnung von 7 bis 8 Milliarden Euro für das Unternehmen. Deshalb gilt, auch wenn die Geschäftszahlen des auf Licht und Elektronik spezialisierten Zulieferers zuletzt recht positiv gewesen sind, werden sich dafür am nächsten Donnerstag die Investoren wohl allenfalls am Rande interessieren. Neugieriger werden die Aktionäre auf die Bewertung des Bietergeschehens seitens des Managements sein. Eine der zentralen Fragen im Markt lautet, inwieweit Online-Geschäftsmodelle auch dann noch funktionieren werden, wenn Lockdowns gelockert werden. Genau mit dieser Frage im Kopf werden viele Investoren die Quartalszahlen der Global Fashion Group zur Kenntnis nehmen, die am Donnerstag ihre Bücher öffnen wird. Das Unternehmen setzt darauf, dass mit zunehmender Öffnung des öffentlichen Lebens wieder die Verkäufe in den sogenannten Ausgeh-Kategorien anspringen. Was damit gemeint ist? Kleider, Anzüge, High Heels. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus auch in der nächsten Woche viele andere wichtige Termine. Und natürlich werden auch wieder jede Menge Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de/Finanzmarktkalender. Schließlich möchten wir noch auf einige runde Geburtstage hinweisen, die nächste Woche gefeiert werden. Der frühere US-Präsident William Jefferson Clinton, bekannter unter dem Kurznamen Bill, wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Einen Tag zuvor feiert ein anderer William, nämlich der ehemalige SAP-Chef Bill McDermott, seinen 60. Geburtstag. Und am Freitag wird der frühere BASF-Chef Jürgen Hambrecht 75 Jahre alt. Am Dienstag werden die Unternehmerin Maria Elisabeth Schäffler-Thumann und der frühere Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Jürgen Thumann, 80 Jahre alt, also zusammen quasi 160 Jahre. Und nein, sie haben sich da eben nicht verhört. Die Eheleute sind tatsächlich am gleichen Tag geboren. Noch ein Geburtstagskind aus der Kreditwirtschaft, Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, wird am Sonntag, dem 15. August, 60 Jahre alt. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt auf unserer Personalia-App. Und nun noch einige Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthemenseite Recht und Kapitalmarkt, die ich Ihnen gern ans Herz lege. Dort beleuchtet Lucina Berger, Partnerin der Kanzlei Hengeler Müller, die Pläne der EU im Sinne einer Sustainable Corporate Governance, verbindliche Vorgaben für eine nachhaltige Unternehmensführung zu entwickeln. Ein Beitrag aus der Kanzlei DLA Piper dreht sich um die Frage, ob Hinweisgebersysteme nach der EU-Whistleblowing-Richtlinie konzernweit betrieben werden können oder nicht. Und im Interview äußert sich Christian Judis von KPMG Law zu Neuregelungen für das Transparenzregister. Und am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
Zu guter Letzt abonnieren Sie doch auch unseren neuen kostenlosen Abend-Newsletter unter dem Titel Closing Bell. Denn darin ordnen meine beiden Chefredaktionskollegen Lutz Knappmann und Sebastian Schmid und ich börsentäglich für Sie ein, was die Finanzmärkte gerade bewegt hat und welche Beiträge der Börsenzeitung Sie unbedingt gelesen haben sollten. Die wichtigsten Nachrichten, die wichtigsten Analysen des Tages, immer gegen 20 Uhr. So, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 12. August. Ich wünsche Ihnen und den Ihren ein erholsames Wochenende.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.